Radio Wohnzimmer. Menschen im Gespräch mit Sigrid Flenger.
Konrad Stockner und Heinz de Lago verschicken einmal im Monat eine E-Mail an alle, die sich auf ihrem Verteiler haben eintragen lassen. Es ist eine Einladung in den Freitagssalon. Wer will, kommt in die Stadtbibliothek Brixen, um zusammen mit einem Referenten und den anderen Teilnehmern zu diskutieren über bestimmte Themen aus den Bereichen Politik, Umwelt und Gesellschaft. Freut mich, dass uns zuhören. Konrad Stockner und Heinz de Lago sind kritisch denkende Südtiroler. Beide arbeiten sie in der Landesverwaltung. Der Elektroingenieur Heinz de Lago erarbeitet mit Leidenschaft seit vielen Jahren die Fahrpläne »Ich lebe das«, so sagt er. Der Biologe Konrad Stockner ist im Bereich Landschaftsplanung tätig. Er sagt von sich, ich bin ein politischer Mensch. Heinz de Lago hat kein Auto, Konrad Stockner besitzt kein Handy. Willkommen im Radio Wohnzimmer, Heinz de Lago und Konrad Stockner.
Danke für die Einladung.
Danke ebenfalls für die Einladung.
Heinz de Lago, Sie sind viel unterwegs, immer mit dem Fahrrad, mit dem Bus oder mit dem Zug. Also wenn Sie eine Route unternehmen und Sie unternehmen sehr viel, sind sehr viel unterwegs, dann steigen Sie nie ins Auto.
Kann das auch nicht, weil ich kein Auto habe, kann ich das nicht. Aber auch mit den Kollegen schaue ich, dass wir also autolos dorthin kommen, halt mit dem Vorteil eben, man muss nicht immer an den gleichen Ort zurückgehen. Man hat also viel mehr Spielraum im Vergleich zu einem Auto, wo man immer zum Auto zurück muss.
Also wenn Sie mit ihm unterwegs sind, dann müssen Sie sich darauf einstellen, dass Sie Ihr Auto zu Hause stehen lassen müssen. Kann das
ja,
so sein?
Ja, der Heinz hat kein Interesse, wenn man irgendwo hinkommt, um das mit dem Auto zu machen. Und deshalb, aber ich habe damit auch kein großes Problem, weil ich habe zwar ein Auto, aber ich benutze es sehr, sehr wenig.
Welche ist denn die schönste Tour, die Sie zusammen erlebt haben, Sie beide?
Ich glaube, das war heuer im Sommer, wo wir im Piemont unterwegs waren und ein Stück von GTA gemacht haben, also von der Grande Traversata delle Alpi.
Also es gibt eine Route, Heinz de Lago, bei der Sie 10 bis 12 Stunden unterwegs waren und 3000 Höhenmeter gemacht haben. Also welche Route war das?
Ja, 3000 Höhenmeter, das passiert schon öfter, dass man das macht. Ach so. Das ist nicht so ganz was Besonderes.
Haben Sie das schon mal gemacht?
3000 Höhenmeter habe ich nie gemacht.
In einem Tag. 10 bis 12 Stunden. Nein. Aber Sie machen das öfter.
Das war dann der Stabener Höhenweg. Ja, und das ist von der Schwarzensteinhütte bis zum Chemnitzer Hütte. Und alle, ach, das ist so weit. Und das war wirklich weit zu gehen, nicht? Also von der Früh bis abends, aber ein bisschen Pausen hin und drin. Und sie sagen, das war wirklich weit. Und dann bin ich nächsten Tag, sind sie dann runter ins Tal gegangen und haben den Bus heimgenommen. Ich bin dann noch zu Fuß weitergegangen. Ich habe es mir danach auf der Landkarte angeschaut und am nächsten Tag bin ich eigentlich genau doppelt so weit gegangen. Bis nach Pfitsch.
Von wo?
Dann von der Chemnitzer Hütte, also von Weißenbach. Ja, da geht man noch auf Chemnitzer Hütte, dann den Neweser Höhenweg rüber bis zur Edelrauthütte und Weißzindjoch und dann zur Hochfeilerhütte und dann runter nach Pfitsch.
Also ich würde sagen, er ist ein, ein richtiger, also ein bergbegeisterter, harter Turn- oder ja, Routengeher. Wie würden Sie ihn beschreiben?
Ja, also er ist schon sehr aktiv diesbezüglich. Also da bin ich bei weitem nicht so sportlich wie der Heinz.
Eben, wir haben jetzt schon verstanden, dass Sie sehr gerne in den Bergen unterwegs sind. Ihnen geht es wahrscheinlich um die körperliche Aktivität. Bei Ihnen ist es vielleicht, nehme ich an, anders. Sie interessiert hauptsächlich die Fauna und Flora, vor allen Dingen die Flora, nehme ich an. Sie sind Biologe.
Was mich besonders fasziniert, ist die Vogelwelt. Ist es jetzt irgendeine Mäusebussard in den Lüften oder wie wir heuer das Glück hatten, im Piemont auch Steinadler zu beobachten, das fasziniert mich. Da kann ich auch mal eine Stunde lang diesen Vögeln einfach nachschauen.
Wie haben Sie sie eigentlich kennengelernt, Sie beide?
Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich wüsste es nicht.
Wir haben vorhin gehört, Sie treffen sich nicht so häufig beim Wandern, beim Bergsteigen, sondern Sie treffen sich wahrscheinlich eher in Ihrem Garten.
Sie ja, doch. Natürlich sind wir beide in unserem Element. Absolut. Und jetzt, das läuft jetzt schon seit 14 Jahren circa, dass wir einen Gemeinschaftsgarten haben. Zuerst in der Stadt und jetzt am Rande der Stadt. Ist ein bisschen weiter weg, ein bisschen weiter zu fahren mit dem Rad. Mehr oder weniger bewältigen wir die Strecke mit dem Fahrrad dorthin. Und, aber das ist sicherlich ein Hobby oder eine Tätigkeit, die ja auch sehr viel Zeit von uns in Anspruch nimmt.
Abgesehen davon, dass Sie heute Lauch geholt haben, was haben Sie noch geholt?
Lauch und Grünkohl, Schwarzkohl, Es wächst noch immer das Getreide, das ich im Herbst eben gesät habe. Das ist jetzt ungefähr 10 cm hoch.
Sie wohnen beide in Brixen in der Stadt und haben eben diesen Garten außerhalb von der Stadt, nehme ich an. Wie groß ist denn dieser Garten? Und da sind doch noch andere Gartenliebhaber beteiligt.
Ja, schon gesagt, es ist ein Gemeinschaftsgarten. Mittlerweile sind wir zu 12 in diesem Garten. Und der ist jedes Jahr, fast jedes Jahr haben wir vergrößern dürfen. Jetzt sind wir vielleicht bei ca. 1000 Quadratmeter, was wir da besetzen.
Und das ist eigentlich eine schöne Gemeinschaft, die Sie da pflegen, nehme ich an. Sie machen ja auch Ihre Gartenpartys, die in Brixen bekannt sind.
Das könnte auch noch ausgebaut werden, aber ein paar Mal im Sommer treffen wir uns und einmal machen wir im Herbst immer ein Erntedankfest und einmal gehen wir auch miteinander wandern, also einmal im Jahr.
Wollen wir ein bisschen über Ihre Arbeit sprechen, Konrad Stockner? Sie sind in der Landesverwaltung tätig und Sie ja auch, Heinz Delago, da haben Sie auch schon wieder etwas gemeinsam. Reden Sie manchmal über die Funktionsweise da in der Landesverwaltung natürlich. Worin sind Sie sich denn nicht einig, was das betrifft, die Funktionsweise, ob es gut läuft, schlecht läuft?
Wir sind eigentlich uns bei den meisten Sachen einig, weil wir denken sehr ähnlich, vor allem was das ganze Umweltthema anbelangt. Und der Heinz arbeitet im Bereich des öffentlichen Verkehrs, also was ja auch sehr, sehr wichtig ist für das ganze Umweltthema. Und ich bin in der Landschaftsplanung, also da, glaube ich, sind wir uns sehr, sehr nahe.
Ja, wir sind jetzt viel auch bei den gleichen Sitzungen. Zurzeit ist ja das Ganze von den Gemeindeentwicklungsplänen, die gerade behandelt werden. Also wir haben ja 116 Gemeinden in Südtirol und ungefähr die Hälfte von der Gemeinde sind wir eigentlich in der gleichen, haben wir die gleiche Sitzung. Da wird jede Gemeinde macht einen Gemeindeentwicklungsplan und der wird dann einfach vorgestellt den ganzen Ämtern und dort ist eben Landschaftsplanung und Mobilität und dann dort sehen wir uns gerade am Mittwoch wegen Villeneuve und Lüsen.
Gerade was den Bereich Mobilität anbelangt, der ist ja nicht nur interessant für den Heinz, sondern auch für mich. Denn je mehr Straßen wir bauen, umso mehr Verkehr haben wir und umso größer sind auch die Auswirkungen auf die Umwelt. Deshalb ist das natürlich auch für uns ein sehr, sehr großes Thema in der Landschaftsplanung und in der Erstellung dieser landschaftsökologischen Gutachten, die wir ja machen müssen für die Bauleitpläne.
Mir fällt da, wenn ich das höre, als allererstes ein, dass wir ja durch den Straßenbau auch die Tiere sehr beeinträchtigen. Also Tiere können sich nicht frei bewegen, wenn eine Straße irgendwo durchfährt.
Ganz genau. Wir haben bereits durch Straßen, Eisenbahnen, Autobahnen und so weiter eine sehr, sehr große Barrierewirkung in der Landschaft Südtirols. Oder insgesamt sind die Talräume eine Barriere für viele Tiere und auch Pflanzen können sich nicht so leicht verbreiten.
Wenn was?
Von einer Talseite auf die andere.
Ah, ja.
Durch eben sicherlich nicht nur durch die Verkehrsinfrastrukturen, sondern auch durch die Verbauungen, durch urbane Bereiche oder auch durch die intensive Landwirtschaft. Aber die Straßen, die sind halt durchgehende Barrieren und die sind besonders ein besonderes Problem in der ökologischen Vernetzung, in der biologischen Durchlässigkeit.
Was könnte man da machen?
Ja, einmal ist es wichtig, dass natürlich die noch vorhandenen Korridore geschützt werden. Bestmöglich geschützt werden, wenn es zum Beispiel
Korridore, das sind wahrscheinlich eben Gebiete, wo keine Straße durchführt.
Der klassische Korridor ist ein talquerender Korridor, ein Waldkorridor zum Beispiel, wenn der Wald von beiden Seiten, von beiden Talhängen bis in das Tal hineinreicht und ein durchgehender talquerender Waldkorridor noch vorhanden ist. Dann dort können viele Tiere passieren.
Also keine Wiese?
Keine Wiese, keine Obstwiese, kein urbanisierter Bereich dazwischen.
Keine Mauern?
Keine größere Hindernisse, einfach technische. Wenn dann eine Straße leider Gottes gehen durch alle Täler hindurch nicht, aber dort gibt es auch gewisse Stellen, wie zum Beispiel oftmals ist eine Straße untertunnelt, in einem Tunnel, oder wir haben eine Brücke. Wenn die eine gewisse Länge hat, die Brücke, und dann können auch unter der Brücke gewisse Tiere da von einer Seite auf die andere Seite wechseln. Das sind alles so Möglichkeiten, aber wo wir noch ganz, ganz schlecht bestellt sind, das sind natürlich, was Grünbrücken anbelangt. Grünbrücken, das wären ja Brücken über die Straße, die eigens gemacht werden für den Wildwechsel und nicht nur für den Wildwechsel, da können dann natürlich auch alle anderen Tiere hinüberwechseln. Und die da jetzt allerdings haben wir ein erstes Projekt, ist da im Laufen, und zwar im Pustertal, kurz vor St. Lorenzen, beim Kniepass, wo eine solche Grünbrücke jetzt errichtet wird. Und das ist auch eine Stelle, wo wir wissen, dass ein häufiger Wildwechsel vorhanden ist. solche Grünbrücken helfen ja nicht nur der Fauna und der Flora, sondern auch den Menschen ein Stück weit, denn wir wissen alle, was es bedeutet, wenn man mit dem Auto, mit einem Reh, mit einem Hirsch oder mit einem ähnlichen Tier kollidiert.
Konrad Stockner, also der Umweltschutz, der Tierschutz ist Ihnen wichtig und Ihnen sicher auch. Heinz Elagos, Sie arbeiten, wie gesagt, im Bereich Mobilität. Sie sind derjenige, der die Fahrplanänderungen konzipiert. Es ist nicht immer einfach, an diesen Schrauben zu drehen. Sie müssen alle Folgeeffekte im Blick haben, wenn Sie eine Änderung im Fahrplan vornehmen. Wenn zum Beispiel nur ein Bus 10 Minuten später abfährt, dann kann das bedeuten, dass die Schüler zu spät zur Schule kommen. Wo war es denn schwierig, das zusammenzubringen?
Ich kenne so Fälle, wo ich den Fahrplan um 2 Minuten verschoben habe und dass das dann schon zu Protesten, zu Beschwerden geführt hat. Ja, jetzt muss man wirklich aufpassen, dass man es richtig macht. Und das Rückgrat ist die Eisenbahn und die Busse müssen sich alle an die Eisenbahn anpassen. Das heißt natürlich, wenn ich den Bahnfahrplan verschiebe, dann muss ich auch die ganzen Buslinien verschieben. Das haben wir letztes Jahr gemacht.
Stimmt das, dass Sie die Fahrpläne mehr oder weniger auswendig können?
Das ist so ein Märchen, das immer wieder über mich verbreitet wird.
Aber es stimmt.
Ich weiß ungefähr, wann sie fahren. Ich kann das nicht ungefähr auf der Minute von bei jedem sagen. Aber nachdem ich eigentlich 95% der Fahrpläne von Südtirol gemacht habe, dann glaube ich, sollte ich das auch schon auswendig kennen.
Ich verlasse mich halt auf die, wenn wir gemeinsam unterwegs sind.
Konrad Stockner, können wir ein bisschen in Ihre Biografie hineinkommen? Sie sind in Milland aufgewachsen. In Milland, der Vater stammte aus Feldhurns.
Genau.
Die Mutter stammte aus Pfeffersberg, das ist oberhalb genau. von Brixen. Vater war Hydrauliker und Sie haben dann das Lyzeum besucht, wahrscheinlich in Brixen, nehme ich an.
Ja.
Und Sie haben als Jugendlicher etwas erlebt allerdings, das Sie sehr mitgenommen hat damals. Sie waren 16, als Sie alle Haare verloren haben. Das war damals sicher schwierig für Sie.
Ja, das hat mich schon, da bin ich schon sehr erschrocken. Und wenn man das vielleicht gelinde aussagen kann. Ne? Was die Auswirkung war, dass ich mich sich in der Zeit einfach ein bisschen zurückgezogen habe. Dann, also, ja, aber ich habe einen tollen Ausgleich gefunden, nämlich die Natur. Und dort in der Zeit hat meine Liebe für die Natur begonnen. Vor allem Vogelbeobachtungen bin ich sehr viel nachgegangen. Und habe dann auch mit der Fotografie angefangen. Und das war Zeit, die eigentlich, ja, die ich auch von der Sicht her nicht missen möchte. Aber was meinen gesellschaftlichen Umgang anbelangt, habe ich mich schon zurückgezogen. Nicht? Das ist natürlich passiert, dass man ein bisschen gehänselt worden ist. Nicht? Und das hat mir schon wehgetan, weil man ja denkt, ich kann ja nichts dafür. Nicht? Das war eine Krankheit, eine Autoimmunerkrankheit habe ich nicht. Ja, die war auch nicht heilbar. Das heißt, ich habe schon dann mit einem Dermatologen eine Kur gemacht. Das war immer so eine Sache, die nicht so richtig geklappt hat. Außer einmal, da war ich dann aber schon in Padua auf der Universität und dort habe ich noch einmal einen Versuch gewagt mit einem Dermatologen dort von der Uniklinik. Der hat mir gesagt, wenn ich bereit wäre, er würde gerne ein Experiment machen. Und ich habe gesagt, ja, probieren kann man es ja. Und der hat mir dann eine relativ starke Kur verschrieben, die besser hätte nicht machen sollen, weil es eigentlich zu nichts geführt hat.
Es waren Kortisonspritzen?
Ja, es war eine Kur, die auf Kortison basierte. Und eigentlich, wo ich auch in der Mitte zumindest dieser Kur relativ starke Dosis genommen habe, sind alle Haare gewachsen, alles. Und ich habe dann auch, lustig war ja auch, wie meine Mitmenschen dann reagiert haben auf dieses Phänomen, dass ich plötzlich alle Haare gehabt habe wieder. Die haben gesagt, ja, eigentlich, du hast uns vorher besser gefallen, nicht? Weil jetzt bist du dunkel, und ja eher eine dunkle Haarfarbe gehabt. Nicht? Aber diese Haarpracht war nur von kurzer Dauer. Wenn ich dann wieder progressiv abgesetzt habe mit der Kur, habe ich sie wieder alle verloren und bin auch psychisch ein bisschen in ein Loch gefallen. Also das hat eigentlich nichts gebracht und hat mir eigentlich eher nur Probleme gemacht.
Sie sind dann nicht mehr gewachsen, die Haare. Also Sie sind dann ohne Haare geblieben und bis heute logischerweise. Aber heute ist das kein Thema mehr.
Nein, es ist überhaupt kein Problem mehr. Ich fühle mich relativ wohl. Es ist eine recht praktische Frisur eigentlich, die ich habe. Von dem her gibt es da keine Probleme. Die Menschen, meine Mitmenschen haben sich alle daran gewöhnt. Das ist kein Thema.
Sieht bei Ihnen ein bisschen anders aus, Heinz Delago. Sie haben ganz viele Haare noch.
Keine grauen.
Sie sind in Gröden aufgewachsen, in St. Ja. Ulrich, 1968 geboren. Die Eltern waren Lehrer. Volksschullehrer, Ihr Vater, das ist sicher ganz interessant, er ist bis zum 9. Lebensjahr in Österreich gewesen. Im Rahmen der Option ist er mit seinen Eltern nach Österreich ausgewandert. Wann sind Sie dann wieder hereingekommen, also der Vater und die Eltern, 1952?
Ja, das dürfte sein. Mein Vater war 9 Jahre alt, er ist 43, also das müsste 1952 gewesen sein.
Und genau, das ist väterlicherseits. Wo kommen denn die Eltern mütterlicherseits her?
Also meine Oma, die ich schon kennengelernt habe, die war schon eine Gründerin, hat dann aber in Bozen gearbeitet und hat dann in Lana geheiratet, in Zschermz eigentlich.
Also der Opa war aus Zschermz.
Genau. Und das waren eben die Kriegsjahre und meine Mutter hat ihren Vater eigentlich nie gesehen. Der ist dann im Krieg gestorben und sie war dann Einzelkind. Ja. Und dann sind sie bald von Zschermz wieder nach Gröden, nach St. Ulrich gezogen, nach dem Krieg.
Insgesamt, das haben Sie selbst noch erlebt, hat man eigentlich Ladinisch kaum gesprochen damals in Gröden? Sie sprechen es schon?
Ich spreche wenig, muss ich sagen. Es gibt wenige Leute, mit denen ich Ladinisch spreche. Also daheim eigentlich nie.
Sie können es?
Ich kann es schon, ja, ich kann schon reden. Ich wehre mich, sagen wir so. Ja.
Aber Sie sagen, während Ihrer Kindheit in St. Ulrich sprach man eigentlich nicht Ladinisch?
Weniger, viel weniger als heutzutage. Also wenn ich so schätzen würde, wir waren vielleicht 25 Kinder in der Klasse und die Ladinisch gesprochen haben daheim, das waren vielleicht 5 davon. Und in der Schule habe ich also mit meinen Schulkollegen eigentlich nie Ladinisch gesprochen.
Deutsch?
Deutsch, ja, Deutsch. Und dann gab es noch ganz Einzelne, mit denen man Italienisch gesprochen hat. Aber das waren wirklich nur ganz Einzelne.
Wodurch hat sich das geändert?
Ich glaube, das geht ein bisschen um die Selbstsicherheit. Also es ging dann, sei es wirtschaftlich aufwärts in Gröden. Ja, das war also die Weltmeisterschaft natürlich 1970. Da hat man gesehen, also man ist nicht mehr ganz ein armes Volk. Ja, es ging einem recht gut. Und das war ziemlich touristisch und der Tourismus braucht natürlich viel so Typisches, deswegen kommen ja die Leute her und da hat man eben das Glück, dass man ganz was Typisches hat, das ist das Ladinisch-Sprechen, dort sind die Leute, die sprechen einfach eine eigene Sprache. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal und ich glaube, das ist was Tolles und deswegen gibt es auch viele Leute, die dann eben dorthin gehen. Also an einem x-beliebigen Ort gehen sie halt irgendwo hin, wo es irgendwas Besonderes gibt.
Welche Verbindung haben Sie denn eigentlich zu den ladinischen Tälern oder zur Sprache, zum Ladinischen? Gibt es da eine Verbindung, gibt es da ein Interesse oder haben Sie mal etwas erlebt diesbezüglich?
Ja, also ich...
Kennen Sie ein Wort auf Ladinisch oder ein paar Wörter?
Ja, da habe ich auch eine tolle Erfahrung gemacht, aber vielleicht auch nicht so tolle. Ich weiß einmal, weil ich war eine gewisse Zeit, sobald ich in Padua war, da waren einige aus Gröden, mit denen ich studiert habe. Und da bin ich im Jahr mehrmals die in Gröden besuchen gegangen, in den Ferienzeiten, nicht? Und so. Und manchmal sind sie natürlich ins Grönerische verfallen und dann habe ich nicht mehr so viel mitgekriegt. Und ich weiß noch gut an eines, kann ich mich erinnern, da habe ich gefragt, irgendwie habe ich ein Wort aufgegriffen, Dijnja, nicht? Dann habe ich gefragt, was heißt das? Dann haben sie gesagt, sag ich nicht. Und die haben eine Weile gebraucht, was das Wort eigentlich bedeutet. Und das bedeutet effektiv, sag ich nicht. Nur am Rande erwähnt. Ansonsten natürlich gefallen mir die Dolomitentäler absolut auch vom Landschaften her. Das sind ja Highlights insgesamt als Talschaften. Nicht? Und ich habe auch dort in diesen Gemeinden alle Landschaftspläne erstellt. Das war für mich insgesamt auch von Robert ein tolles Erlebnis.
Ihr Vater war Lehrer und wir haben gehört, dass er auch eine technische Oberschule besucht hat. Mhm. Sie selbst sind ja auch in seine Fußstapfen getreten. Sie haben die Gewerbeoberschule in Bozen besucht, nehme ich an. Mhm. Und danach haben Sie Elektrotechnik studiert. Und zwar in?
Das habe ich in Bologna. Ich wollte damals war das noch so, dass viele Leute nach Italien studiert haben. Das gibt es in Italien studiert haben. Im restlichen Italien, müssen wir eigentlich sagen. Wir sind ja auch Italien. Das gibt es heutzutage fast nicht mehr. Also fast niemand mehr macht sich das an, weil Italien einfach teuer ist im Vergleich zu Österreich. Nicht? In Österreich ist das Studieren de facto eigentlich gratis. Die Unis sind recht gut und deswegen kenne ich von den jungen Leuten eigentlich sehr, sehr wenige, die jetzt nach Italien, also so Bologna und Mailand und so studieren gehen, sondern die meisten machen das draußen. Ich habe es damals gemacht. Weil eben damals war noch halb halb. Ich denke mal, das war auch bei euch so. Die Hälfte ist dann raus und die Hälfte ist dann runtergefahren. und die studiert haben. Und ich habe es eigentlich gemacht, Bologna, weil ich mir gedacht habe, ich will keine Schwierigkeiten haben mit einer Studententitelanerkennung.
Sie haben dort dann Ihre Frau Lisa kennengelernt, Lisa Hofer aus Kastelruth. Und das Interessante ist, Sie haben damals schon gegen die Autofahrer nicht opponiert, aber zumindest waren Sie dagegen, dass so viele Autos in der Stadt herumfahren. Genau. Und Sie haben dann Plakate geklebt mit Ihrer Freundin und jetzigen Frau.
Mein Aktivismus hat dort eigentlich ein bisschen angefangen. Diese so Fotokopien, farbige Fotokopien, eine Zeichnung oben. Auto fuori della città, das ist ja, Bologna ist eine wunderschöne Stadt mit engen Gassen und so weiter. Und dort ist einfach, also wenn da die tausende Autos anfahren, das merkt man so an der Luft. Also das ist, was mich dann einfach so schon beeindruckt hat, ist, da gibt es eigentlich den Ring um die Stadt rundherum und dort, der ist 3 oder 4 Spuren pro Richtung, sind richtig viele Autos und da kommt man natürlich am schnellsten weiter, wenn man mit dem Fahrrad fährt, anstatt durch die Stadt zu fahren. Aber nach 3 Tagen kommt man heim und wascht sich die Haare und dann wird es richtig braun. Ich stelle mir einfach vor, wie schön solche Städte wären, wenn es mehr Fußgängerzonen gäbe.
Und Sie haben dann Plakate geklebt?
Wir haben dann die Plakate gemacht, mit Kleister dann und dann aufgeklebt, einfach durch die Stadt und gehofft, dass dann niemand. Es hat aber auch keine Konsequenz gehabt. Also nicht. Und wir haben das dann auch ein bisschen in Brixen probiert, nicht? Wir beide. Also in Brixen haben wir dann auch so eine
Aktion. Wie lange ist das her?
Ja, das dürfte jetzt ungefähr 20 Jahre her sein. Mhm. Und Brixen hat ja eine wirklich sehr große Fußgängerzone im Vergleich zu, nehmen wir an Bruneck zum Beispiel. Und Bruneck ist ja mehr oder weniger fast nur die Stadtgasse. Während Brixen hat man doch viel von den Fußgängern zurückerobern können.
Während Ihres Studiums in Padua haben Sie sich da auch eben aktionistisch bewegt und betätigt?
Ja, also ich, zur Beteiligung an verschiedenen Organisationen, Vereinen und so weiter, das habe ich eigentlich, muss ich sagen, nicht von klein auf gerade, aber von meiner Studienzeit hat das begonnen und von dem habe ich es nicht mehr so richtig gelassen.
Erinnern Sie sich an einen besonderen Moment, wo es auch gewalttätig wurde?
In Padua jetzt. Ja, in Padua, das waren so die Auslaufzeiten, da war ich frisch in Padua, da waren so die letzten großen Demonstrationen, wo es ein bisschen noch rund gegangen ist, aber das hat dann bald einmal aufgehört, das ist alles sehr ruhig geworden dann. Aber ich war mal später bei einer wirklich großen Demonstration dabei, das war in Genua gegen den G8-Gipfel, ich weiß nicht mehr ganz genau, nicht da. Dort ist es rundgegangen, da war ich auch dabei. Ja, da hat man es fast mit Angst zu tun gekriegt. Nicht, weil
was haben Sie gesehen?
Ja, also wir sind da über eine Straßenachse durchmarschiert. Also waren ja Hunderttausende von Demonstranten, alle in eine Richtung. Und dann hat man gesehen, wie immer wieder Gruppen zurückgekommen sind, die wahrscheinlich an vorderster Front waren und sich dort Kämpfe geliefert haben mit der Polizei. Die sind dann mit blauen Augen oder zurückgehumpelt so quasi. Nicht? Und da haben wir schon mit Angst gekriegt, weil auch in den Seitengassen immer haben sie gewartet, die Polizisten, mit Helm und Schutzschilden und bewaffnet bis an die Zähne. Also da hat man schon eine Angst gekriegt, ein bisschen auch, weil man nie gewusst hat, ob es irgendwo zu Provokationen kommt. Und dann ist die Hölle los. Nicht? Irgendwo, wenn man in so eine Masse drinnen steckt, da weiß man nicht, wie das ausgeht.
Wenn in Südtirol eine Demonstration stattfindet, sind Sie da mehr oder weniger auch mit dabei?
Nein, ich bin nicht grundsätzlich immer dabei, also das kann ich nicht von mir behaupten.
Also es gab ja zuletzt diese Aktion Tourists Must Pay, ich glaube, das hat Ihr Sohn initiiert,
ja.
Der Jakob de Lago.
Unter anderem.
Ja. Unter anderem, da waren Sie sicher auch dabei.
Ah nein, da war ich eben nicht dabei, aber das habe ich vorher vergessen. Da sind wir nicht der gleichen Meinung.
Ach so.
Ja, weil ich zum Beispiel der Auffassung bin, dass die Touristen sollen schon mehr zahlen, sie sollen zumindest nicht weniger zahlen als wie die Einheimischen für die Öffis. Genauso sehe ich nicht als vorteilhaft an, wenn man die Öffis gratis anbietet. Ich glaube, dass dort auch das Verursacherprinzip gelten soll. Wer mehr fährt, soll auch etwas bezahlen.
Und welche ist Ihre Position, Heinz Lago?
Ja, schon die andere. Also das Verursacherprinzip wäre ganz toll, auch beizubehalten. Nur haben wir beim Verkehr einfach das Problem, dass wir gegen den Individualverkehr zu kämpfen haben. Und das ist eigentlich das Problem. Wir müssen einfach schauen, die Leute wegzukriegen. Und da ist für mich fast jedes Mittel recht, damit die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver werden. Wir haben, wie gesagt, wir haben ein, wirklich ein tolles System, ja, wo man wirklich Verbindungen hat, hohe Frequenz und lange Betriebsdauer und so weiter. Und jetzt noch ein, um sie noch ein bisschen mehr attraktiver zu machen, wäre das mit dem kostenlosen Fahren. Es geht nicht unbedingt um das kostenlose Fahren. Es geht eigentlich um das einfache Fahren. Also ich brauche nicht entwerten. Um das geht es eigentlich. Das ist eigentlich das Prinzip der fahrscheinfreien Nahverkehrs. Und das heißt also, man braucht nicht entwerten, man muss nur einsteigen. Weil das passiert wirklich oft. Also vor gestern ist es meiner Frau passiert. Ein bisschen lang am Bahnhof gewesen und dann einen Kaffee trinken und hin und her und dann vergessen zu entwerten. Und das kostet. Die Strafen sind 90 Euro hoch.
Ja. 15 Euro kostet es.
Also wenn es gut geht.
Wenn man einen Südtirol-Pass hat.
Wie ihr, also sie hat wirklich nicht viel gezahlt, 13 Euro, ja, ah, okay. Wenn man ihn mit hat. Aber wenn man zum Beispiel nicht mit hat und daheim vergessen hat, dann kann es ganz schön teuer werden. Mhm. Also ich kenne genug Leute, die auch 100 Euro bezahlt haben für zum Beispiel das Fahrrad mitnehmen und nicht entwertet haben, weil man hat den Fahrschein in dem Fall nicht. Das nicht entwerten müssen, das beschleunigt halt auch den Fahrgastwechsel. Also beim Zug ist das ja nicht unbedingt ein Problem, aber beim Bus, wenn da 20 Leute einsteigen, die jeder vorne entwerten muss, dann führt das halt zu einem verspäteten Abfahrt, zu verpassten Anschlüssen und so weiter. Jetzt kommen wir auf dieses Thema zurück. Die Touristen bezahlen 22 Millionen von den Kosten des Nahverkehrs. Das wären ungefähr 8% der Kosten bei 250 Millionen im Jahr. Sie brauchen eigentlich, wenn man die Statistik hernimmt, ungefähr so von den Zahlen her ungefähr 20%. Viele Touristen lassen die Fahrer einfach durch, weil es einfach zu lange dauert.
Aber gerade Sie sind von Statistiken abhängig.
Genau.
Und das ist ja auch immer die Argumentation oder das Argument, dass man eben über die Entwertung genau weiß, wer wann wie wo fährt.
Das ist sicher ein Argument. Allerdings haben die Busse jetzt eine Kamera drinnen, wo die Fahrgäste gezählt werden, ja, ohne dass sie entwerten. Und diese Kamera gibt es jetzt schon seit der Ausschreibung, seit 2022. Allerdings funktioniert das ganze System noch nicht. Aber ich sage schon, wie Sie sagen, also es ist wichtig zu wissen, wie viele Leute fahren. Weil das ist ja wirklich toll. Also wenn wir irgendwo eine Potenzierung machen, besonders in den letzten Jahren, haben wir gesagt, okay, wir machen eine Potenzierung, wenn sich die Fahrgastzahlen gut entwickelt haben der letzten Jahre.
Aber wie wollen Sie das dann machen ohne die Entwertung?
Danach geht das schon. Also wie gesagt,
mit den Kameras.
Mhm. Die Kamera zählt dann, wie viele Leute an Bord sind. Sind sogar genauer als wie die Entwertung, aber bei der Entwertung weiß ich immer, wie viele Leute einsteigen, aber ich weiß nicht, wo die Leute aussteigen. Wenn ich eine lange Linie habe, zum Beispiel von Bozen über Kastrotten nach Brixen, dann weiß ich zwar, dass sie in Bozen einsteigen, aber ich weiß nicht, wo sie aussteigen. Ob sie jetzt bis Völs fahren, bis Seis fahren, weil viele müssen nicht Check-out machen. Das müssen eigentlich nur die Südtirol-Pass, weder die Gäste noch die Senioren noch die Schüler. Und mit der Kamera wüsste ich das eigentlich viel besser. Da weiß ich von jeder Haltestelle zu Haltestelle, wie viele Leute an Bord sind.
Also Heinz Delago und Konrad Stockner heute im Radio Wohnzimmer auf Reis Südtirol zu hören. Wir haben es ja schon erwähnt, dass Sie die Organisatoren des Freitagssalons sind. Ich möchte mal ein paar Themen aufzählen. Die letzten Themen, die Sie behandelt haben, waren wissenschaftlicher Fortschritt ohne Wachstum, Wege in eine nachhaltige Zukunft. Ein Jahr Donald Trump, die Verwandlung Amerikas, Overtourism, wie kommt Südtirol zu einem ökosozial verträglichen Tourismus? Das sind zum Beispiel ein paar Themen. Wie lange arbeiten Sie im Rahmen dieses Freitagssalons schon zusammen? Das sind viele Jahre. Also Sie sind ein Gründer, Sie nicht, Sie sind später dazugekommen. Aber Sie sind jetzt auch schon lange dabei, Heinz Delago.
Ja, also vielleicht, also ich habe das dann mitgefühlt, sagen wir am Anfang, und dann bin ich halt. Die anderen zwei sind eigentlich ausgestiegen.
Ja. Genau.
Und jetzt machen wir beide das eigentlich. Also einen Monat, nicht ganz regelmäßig, aber einmal sucht einer einen Referenten und einmal sucht der
aber
andere.
Aber es ist immer am letzten Freitag im Monat, genau. In also der Stadtbibliothek Brixen.
Hat es nur einmal eine Ausnahme gegeben. Corona hat uns da ein bisschen dazwischen gefunkt. Ja, das erste Mal Corona, da haben wir wirklich nichts machen können. Danach ging das dann über Videokonferenz eine Zeit lang. Aber von den 28 Jahren, das wären ungefähr 230 Treffen, ist eines ausgefallen.
Heinz Delago und Konrad Stockner, wir haben es ja schon gesagt, dass Sie in der Landesverwaltung tätig sind im Bereich Landschaftsplanung. Konrad Stockner, was ist denn gerade das, worum es Ihnen im Besonderen geht?
Was ein bisschen Thema in aller Munde ist, auch aus anderen, von anderen Aspekten her, ist Tourismus. Und da geht es vor allem um die großen Hotelburgen, die nach wie vor errichtet werden, trotz Bettenstopp.
Das, was jetzt gebaut wird, ist schon längst genehmigt gewesen, deswegen wird es gebaut.
Man kann sagen, okay, es gibt noch diese Bettenzuweisungen, weil es da einen gewissen Vorschuss gibt und weil auch eingerechnet wird, wenn Betten irgendwo wegfallen und so weiter und so fort. Nicht? Irgendwie kommen halt diese Betriebe immer noch zu ihren zusätzlichen Betten und deshalb stehen immer noch Erweiterungen von Hotels an, die teilweise wesentliche Erweiterungen sind, also Verdoppelung der Kubaturen, wenn nicht noch mehr.
Haben Sie beruflich damit zu tun?
Ja, wir müssen natürlich auch die Gutachten machen für diese Projekte. Also jetzt neue Zonen ausweisen finden zurzeit kaum statt, was aber auch nicht unbedingt ausgeschlossen ist wieder in Zukunft. Wenn mal die Gemeinden alle diese sogenannten Entwicklungsprogramme haben, dann können auch wieder neue Tourismuszonen ausgewiesen werden. Das passiert zurzeit nicht so sehr, aber Hotelerweiterungen stehen sehr viele an, nach wie vor. Und das sind ja auch keine kleinen Dinge. Also wirklich, wenn Hotels plötzlich sich in der Kubatur verdoppeln, im Bauvolumen verdoppeln, und dann sind dann schon Eingriffe in der Landschaft, die sich daraus ergeben. Es sollte schon verstärkt berücksichtigt werden, dass man dort, wo gewisse landschaftliche Gegebenheiten sein und aus diesen Gründen nicht solche große Bauprojekte durchgezogen werden sollten, dann sollte das auch Berücksichtigung finden. Aber da muss ich sagen, das läuft noch nicht zu meiner Zufriedenheit, absolut nicht.
Aber Sie erstellen Gutachten. Das Deprimierende oder das Demotivierende für Sie ist, dass diese Gutachten oft im Sande verlaufen, also dass sie gar nicht berücksichtigt werden. Sie machen ein Gutachten und dann haben Sie es eigentlich oft umsonst gemacht. Ihre Erfahrung?
Das kommt nicht so selten vor, ja. Das ist natürlich schon frustrierend. Aber das ist natürlich nicht zu erwarten, dass jedes Gutachten berücksichtigt wird, nicht? Weil ich natürlich nur einen Teilaspekt abdecke, und das ist der landschaftliche, ökologische Aspekt. Sicherlich gibt es bei solchen Projekten auch andere Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Und deshalb gibt es natürlich auch einen gewissen Entscheidungsspielraum für die Politik oder für die Gremien, die letztlich darüber entscheiden. Aber vielleicht ein bisschen mehr sollte schon berücksichtigt werden, das bin ich wirklich der Meinung.
Sie haben ja beide eben auch mit den Direktiven von oben zu tun. Inwiefern, Heinz-Elago, spielt denn die Politik eine Rolle und inwiefern würden Sie als Beamter sagen, der Einfluss ist zu groß?
Ich kann das bei mir eigentlich nicht klagen. Also von meiner Arbeit habe ich sehr viel Freiräume, ja, zu entscheiden,
aber was gemacht wird. Das, was Sie empfehlen, auch wahrgenommen?
Also jetzt reden wir also vom Busverkehr oder so. Also am Anfang war das ein bisschen schwieriger. Klarerweise, wenn ich angefangen habe, weil ich bin eigentlich der Erste gewesen, der diese Arbeit im Land gemacht hat. Das war am Anfang nicht so leicht, aber ich sage, es ist auch richtig so. Wir sind die bezahlen als Land, nicht mit den Steuern. Der Betreiber hat natürlich mehr das Interesse, dass der Betrieb rund läuft, dass es gute Turnusse gibt, dass die Busse eben nicht leer herumfahren und so. Aber wichtiger ist einfach, dass das gut angenommen wird und dass man das von der Seite des Fahrgasts sieht.
Konrad Stockner, haben Sie eigentlich auch unterrichtet?
Ja, ich habe also in der Zeit, bevor ich mein Studium abgeschlossen habe, auch in der Mittelschule, in einigen Mittelschulsupplenzen gehabt und dann ein Jahr lang in der damaligen sogenannten Lehrerbildungsanstalt unterrichtet.
Nach Ihrem Studium in Padua sind Sie direkt zur Landesverwaltung gegangen?
Sobald ich das Studium abgeschlossen habe, bin ich direkt in die Landesverwaltung gegangen.
Waren Sie beim Militär?
Nein, Militär habe ich nicht gemacht.
Mussten Sie nicht machen?
Aufgrund? Nein, musste ich nicht machen.
Aufgrund?
Also das habe ich nie genau verstanden. Aber vielleicht war es dieser Makel, den ich hatte. Vielleicht haben sie mich deshalb nicht gewollt, weil ich keine Haare hatte. Jedenfalls habe ich immer fleißig ärztliche Bestätigung mitgenommen. Bin nämlich zweimal zur Musterung gegangen. Einmal haben sie mich zurückgestellt. Und dann nach dem zweiten Mal haben sie mir den Congedo gegeben.
Und Sie, waren Sie beim Militär?
Nein, mir ist auch so, eigentlich auch so ähnlich gegangen. Ich hatte einen Verkehrsunfall, ich bin unter das Auto gekommen, wenn ich 6 Jahre alt war, da ist mir das Auto über mich drüber gefahren. Und ich bin ja recht froh, dass die Autos damals nicht 2 Tonnen gewogen haben, sondern nur 600 oder 800 Kilogramm. Das war ein Opel Kadett. Das habe ich halt überlebt. Aber scheinbar habe ich doch irgendwo einen Schaden weggetragen. Jedenfalls musste ich auch zweimal hingehen. Bin ich auch nicht genommen worden, was ja für mich recht positiv ist. Das wäre nicht so mein Leben gewesen.
Ich denke, es war im Jahr 2000, wenn ich nicht irre. Da haben Sie allerdings tatsächlich etwas erlebt, was ganz schwierig sicherlich war. Also es wurde bei Ihnen ein Tumor am linken Ohr festgestellt.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe das als nicht so schlimm betrachtet. Aha. Ich bin vielleicht jetzt immer noch recht ein Optimist. Und haben mir gedacht, ach, das wird dann schon irgendwo gehen und das wird sicher ein Gutachtiger sein. Und deswegen habe ich das nicht so schlimm empfunden. Ich bin dann nach Hannover operieren gegangen. Und meine Frau hat mich dort begleitet. Unser erstes Kind war da nicht ganz 2 Jahre alt, konnte dann bei den Eltern bleiben, diese 3 Wochen, dass wir draußen waren. Ja, und dann haben sie mich halt operiert und es hat schon gut funktioniert. Jetzt höre ich halt auf einer Seite nichts mehr. Und manche sagen, es ist besser, nicht alles zu hören.
Es ist jetzt 25 Jahre her. Und Sie, Konrad Stockner, es gibt bei Ihnen auch etwas, was sicher auch ungewohnt ist. Sie haben eine Grünblindheit, so nennt sich das.
Ja, also neben dem Makel, dass ich keine Haare habe, habe ich noch einen zweiten Makel eben. Die Rot-Grün-Blindheit, also Daltonismus auch genannt. Ich kann nicht unterscheiden zwischen Rot und Grün und auch Braun. Das ist für mich alles eine einzige Farbe, die ich sehr wohl unterscheiden kann zu Blau. Aber untereinander kann ich diese Farben nicht unterscheiden.
Also, wenn Sie ein T-Shirt kaufen gehen, dann wissen Sie nicht, welche Farbe es hat. Müssen Sie dann fragen, logischerweise.
Beim T-Shirt, also da ist mir schon mal was anderes passiert, nämlich bei Schuhen. Ich habe neue Halbschuhe gebraucht und bin dann ins Geschäft gegangen, habe Schuhe gekauft und ja, die haben mir gut gefallen. Kommt nach Hause, zeigt der Mutter meine neuen Schuhe, das war vielleicht 14, 15 Jahre alt oder so irgendetwas. Und dann sagt die Mutter zu mir, ja, schon ganz schöne Schuhe. Ja, ich habe ja wirklich mit Stolz die neuen Schuhe gezeigt. Nicht? Und dann sagt sie, ja, aber warum kaufst du da rote Schuhe? Und ich habe wirklich geglaubt, dass ich braune Schuhe gekauft habe. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen. Also, und jetzt muss ich die zurückgeben. Ich werde doch nicht mit roten Schuhen durch die Gegend laufen nicht? Und so weiter. Und bin dann ins Geschäft, aber leider Gottes war da ein Schlussverkauf und da haben sie nicht mehr zurückgehen können. Dann haben sie mir neben den Schuhen auch noch eine Farbe verkauft, damit sie sich schwarz anmalen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich, haben sie doch anziehen können, die Schuhe, weil sonst hätte ich mir wirklich nicht getraut.
Sie haben ein Auto, Sie haben kein Auto, Heinz Lago. Sie haben dafür aber keine Hände, darüber müssen wir noch sprechen. Wenn Sie ein Auto haben, Konrad Stockner, wie machen Sie das dann vor der Ampel?
Ja, für die Ampel, das geht schon irgendwie, nicht? Weil zum einen sind die Farben unterschiedlich positioniert. Also das Rot ist immer an oberster Stelle und Grün unten. Dazwischen ist noch die Gelbe. Und das, bei Tag ist das ja kein Problem dann. Dann ist das noch dazu. Bei Nacht ist es ein bisschen komplizierter, nicht? Weil da sieht man nicht immer die Position, man sieht nur das Licht, das gerade aufleuchtet. Allerdings muss ich sagen, dort, wenn ich in einer Gegend unterwegs bin, wo ich öfter fahre, dann dort oder stellt sich mein Auge auch für eine gewisse Tonalität dieser Farben ein. Das Grüne ist dort meistens heller als das Rote und deshalb kann ich das auch in der Nacht schon relativ gut unterscheiden. Wenn ich dann oft mal in ein anderes Gebiet bin, wo die Farben, die Ampeln dann in der Farbe eine andere Tonalität haben, das ist ein bisschen schwieriger. Nicht? Aber mir ist eigentlich noch nie nichts passiert, dass ich da bei Rot über die Ampel gefahren bin, weil ich denn die Farbe nicht erkannt habe. Dann halte ich lieber vorher an, wenn ich das wirklich nicht überreiß, ob jetzt da die Ampel rot oder auf grün geschaltet ist.
Sie haben kein Handy?
Nein.
Sie haben
noch
alles
geschafft.
Ja, genau. Ist das für Sie schwierig, dass er kein Handy hat?
Na, eigentlich nicht, dann also kann man im Fall eine E-Mail schreiben und seine Frau hat ja ein Handy.
Na, ich bin ja erreichbar, ich bin büroerreichbar über ein Festnetztelefon, genauso zu Hause. Das gibt es ja, ich bin natürlich nicht immer zu Hause und auch nicht immer im Büro. Auch die Menschen oder die Personen, die ein Handy haben, sind auch nicht immer erreichbar.
Aber Sie wissen nicht, wie das alles funktioniert mit WhatsApp und mit den ganzen technischen Möglichkeiten?
Na.
Das wissen Sie alles nicht?
Na.
Und das stört Sie auch nicht, dass es nicht
ist. Dass ich das nicht kann, dass ich das nicht weiß, wie das funktioniert, das stört mich überhaupt nicht.
Heinz Lago, hatten Sie irgendwann mal in Ihrem Leben ein Auto?
Ich war ja Student und da konnte man sowieso kein Auto leisten. Dann die Idee, kein Auto zu haben oder das Auto zu verteufeln, wie man das so sagen will, das kam mir dann während der Studienzeit. Also danach war das dann kein Thema mehr. Das hängt immer davon ab, wo man wohnt. Aber ich habe halt mein Leben so eingeteilt, dass ich kein Auto brauche.
Sie sind mit dem Fahrrad unterwegs und das geht ganz gut.
Genau, und ich könnte natürlich nicht jede Arbeit machen, das ist schon ganz klar. Aber das war halt so, jeder legt so seine Schwerpunkte im Leben fest. Und wo ich wohne, in der Stadt, ist natürlich leichter ohne Auto zu kommen, als wenn man in einer kleinen Fraktion wohnt. Ja? Und ich arbeite in der öffentlichen Verwaltung, dort braucht man auch nicht unbedingt ein Auto, mindestens das, was ich mache. Das war halt so ein bisschen meine Entscheidung.
Sie haben unterrichtet, Sie, Heinz de Lago, haben nach Ihrem Studium der Elektrotechnik in Bologna auch unterrichtet, 6 Jahre lang.
Ich habe eben länger unterrichtet. Das ist natürlich schon ein bisschen ein Luxus sozusagen, mit einem Ingenieurstitel nur zu unterrichten. Da verdient man natürlich viel weniger, als wenn man Ingenieur war. Aber mir hat das recht gut gefallen. Vielleicht habe ich das auch mitbekommen von meinen Eltern, das Unterrichten. Und ich habe das dann 6 Jahre gemacht. Ich hatte es auch ziemlich leicht, weil ich eigentlich Oberschüler unterrichtete. In der 3., 4., 5. Gewerbeober. Ich war der Hauptlehrer, also ich hatte nicht Probleme, dass die Schüler bei mir nicht aufpassen. Und, aber was ganz toll war am Anfang, wenn ich dort in der Gewerbeoberschule unterrichtet habe, weil ich so jung war und ich auch noch ein junges Aussehen hatte, dann war das wirklich so, dass mich manche mit einem Schüler verwechselt haben. Das war dann vor allem also der Schuldiener, wenn ich wollte dann die Schularbeit am Fotokopierer fotokopieren und gesagt, ob er das fotokopieren kann. Und sagte halt, ja, er braucht halt die Unterschrift des Professors. Dann habe ich gesagt, das wäre eigentlich ich.
Sie haben in der EURAG eine Fakultät der Universität aufgebaut. Welche?
Das war Ingenieurwesen, nicht? Ich habe ja Ingenieurwesen studiert und die erste Fakultät in Bozen war Wirtschaft. Ja, und da hat besonders danach hat einfach der Industriellenverband hat gesagt, wir brauchen eine Ausbildung für unsere Leute hier. Die Uni hat das dann zusammen gemacht in dem Politecnico di Torino. Und ich musste halt dann eben die Studienfächer organisieren. Also die Universitätsleitung hat dann einfach entschieden, was wir unbedingt. Und ich musste die Professoren finden zum Unterrichten. Ich musste die Studenten bewerben, damit sie eben in Bozen studieren. Und den Stundenplan ein bisschen zusammenstellen. Das war dann eh ähnlich. Also Fahrpläne, Stundenpläne. Also da bin ich nicht so einen großen Schritt gemacht von einem Ort zum anderen.
Danach waren Sie bei Leitner. Da haben Sie Windkraftprojekte betreut.
Also Windkraft ist ja genauso ein Umweltprojekt, aber da, Konrad, sind wir auch nicht gleicher Meinung.
Nämlich, wie sehen Sie das? Also Sie finden Windräder gut und Sie nicht.
Ja, genau.
Wahrscheinlich wegen der Vögel.
Es gibt zum einen nur wenige Plätze, wo es sich wirklich auszahlt, Windparks zu errichten, weil bei uns der Wind nicht so kontinuierlich weht wie in Deutschland oder in Norddeutschland zum Beispiel. Und dann müsste man diese Windkrafträder auf gewisse Anhöhen machen oben, nicht, weil in den Tälern unten bringen sie sowieso nichts. Nicht? Und dort sind sie dann schon ein landschaftliches Problem und nicht nur landschaftlich,
auch ästhetisches Problem.
Landschaftsästhetisches Problem, aber auch aus ökologischer Sicht, wie Sie bereits gesagt haben, nicht für den Vögelflug. Nicht.
Und jetzt wieder zu Ihnen, Heinz de Lago. Sie haben also diese Windkraftprojekte gemacht. Sie haben sie konzipiert und aufgestellt?
Das war schon eben, es war richtig toll und ich war da das erste Mal richtig Ingenieur. Also es war wirklich, konnte ich das gebrauchen, dass ich gelernt habe. Eine Windkraftanlage besteht eben aus 2 Teilen. Einmal den Maschinenbauteil und dann die Elektrotechnik. Und Leitner ist da neu eingestiegen in dem Bereich, also nicht aus Zufall, sondern Leitner hatte damals diese revolutionäre Idee von den langsam drehenden Direktantrieben bei den Seilbahnen. Und dann war eben die Idee, okay, langsam laufende 20 Umdrehungen pro Minute, das sind auch die Geschwindigkeiten, bei denen die Windräder laufen, gehen wir in diesen Markt rein. War damals noch ziemlich neu und deswegen hat mir das schon gefallen. Und vor mir war eben ein Maschinenbauer oder ein Aerodynamiker, der dort angefangen hat. Ich war praktisch der zweite Mensch in dem Team und dann haben wir die ganze Abteilung aufgebaut.
Also Heinz de Lago und Konrad Stockner heute im Radio Wohnzimmer auf Reise Südtirol zu hören. Heinz de Lago, Konrad Stockner, wir haben ja schon gehört, dass Sie nicht immer einer Meinung sind. Wie läuft das ab, wenn Sie diskutieren? Also werden Sie laut? Wer ist der Wortführer? Wer redet schneller? Wer übertrumpft den anderen? Wie läuft das ab?
Wir verstehen schon, sobald wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr weiterkommen. Diese Unterschiede, die in unseren Einstellungen, die haben nicht so negative Auswirkungen oder keine weiteren negativen Auswirkungen auf unsere Freundschaft, auf unsere Gesellschaft. Wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr weiterkommen, dann lassen wir das einfach so stehen. Also wir können auch mal akzeptieren, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind.
Wir haben schon gehört, dass Ihre Frau, die Lisa Hofer ist aus Kassel-Rutz, sie ist auch, glaube ich, in der Landesverwaltung tätig, im Bildungsbereich, in der Bildungsdirektion. Ihre Frau heißt Renate Seber, sie stammt aus dem Arntal und sie ist Pädagogin und arbeitet
in der Bezirksgemeinschaft.
Sie haben 4 Kinder, Sie haben 2 Kinder. Mhm. Nochmal zurück zum Garten. Wer arbeitet mehr?
Konrad. Konrad arbeitet auch bis Mitternacht.
Also wer hat die Ideen?
Er kann das viel besser als ich. Pflanzen großziehen, also aus den Samen großziehen, das ist noch nicht so ganz meine Sache. Und das ist auch viel, ich bin da nicht so genau. Er ist viel präziser bei der Arbeit. Ich dafür schneller.
Der Heinz baut mehr unterschiedliche Sachen an als ich. Aber vielleicht habe ich teilweise ein bisschen mehr Erfolg bei dem, was ich anbaue, weil ich halt ein bisschen mehr dahinter bin.
Was bauen Sie an, was ungewöhnlich ist?
Ja, mein Lieblings ist eigentlich das Getreide. Das liebe ich, Getreide, weil ich auch selber Brot mache. Ich glaube, keine 5% der Bevölkerung wüsste, was es für Schritte es braucht bis zum Brot. Zuerst einmal den Acker vorbereiten, dann das Säen, dann das Schneiden, dann das Garben machen, die Schober machen, das Aufstellen, das Dreschen, durch die Windmühle durchlassen und danach eben das Mahlen mit der Mühle. Und dann das Brot machen.
Konrad Stockner, was für Gemüse bauen Sie an, das ungewöhnlich ist?
Ungewöhnlich? Ich baue sehr viele gewöhnliche Gemüsesorten an. Vielleicht die Entstehung, wie überhaupt, wenn wir überhaupt zum Garten gekommen sein. Und das war in der Stadt eine Brachfläche, eigentlich fast in unmittelbarer Nähe zu dort, wo ich wohne. Eine Brachfläche gewesen, da haben wir ein paar Mal überlegt, ich und der Heinz, da haben wir noch keinen Gemeinschaftsgarten gehabt. Ja, eigentlich, das ist ja total schade da, die Fläche ist völlig ungenützt und da kann man ja was machen. Wenn man da ein paar Kartoffeln umbaut, dann hätte man wenigstens Kartoffeln, nicht? Die Fläche hat nicht uns gehört. Nicht? Aber ich habe gewusst, wem die gehört. Nicht? Und dann haben wir gesagt, nicht, den fragen wir. Und ich habe dann immer wieder angerufen, weil der hat mir nicht das erste Mal gleich ja oder nein gesagt. Und deshalb habe ich mich eigentlich getraut, den auch wieder weiterhin anzurufen. Und nach einem Monat circa, nachdem ich sicher vielleicht fast alle Portoge angerufen habe, nicht, ja, wie schaut es jetzt aus, nicht, und so, ob es sich überlegt hat und so, sagt er irgendwann einmal, ja, macht's das dann, baut halt eure Kartoffeln dort an, ist ja kein Problem. Nicht? Mhm. Und er hat uns eigentlich dann gratis dort in seinem Garten machen lassen.
Der, dem das gehört hat, der hat natürlich das Grundstück gekauft mit der Aussicht, dass das früher oder später Baugrund wird. Dann hat er das wirklich als Baugrund und dann war die Idee eben, jetzt verkauft er das. Da haben wir gefragt, wie viel das kostet. Ja, und das war dann 2,3 Millionen Euro. Und da, die Idee war dann einfach, also wenn man Geld hätte, dann hätte man einfach das kaufen müssen und dann einen Acker draus machen. Also das wäre Kartoffel anbauen. Also kann man zwar Millionen Jahre brauchen, bis man dieses Geld wieder rein hat, aber das wäre der reinste Luxus gewesen. Das hätte mir wirklich gut gefallen, aber das, kein Geld hat dann einfach gefehlt.
Das sagt auch viel über Sie aus, also finde ich. Genau. Vielleicht können wir abschließend noch ein paar interessante Routen durchgehen. Also Heinz Elago, wir haben ja schon gehört, dass Sie einer sind, der sehr sportlich ist, sehr sportlich unterwegs. Sie wollten ja irgendwann mal einen Führer schreiben und hatten auch schon die entsprechenden Kontakte und dann ist nichts daraus geworden, weil?
Ja, also das Buch, das ich schreiben wollte, war ein Buch zu Überschreitungen, zu Fuß und mit den Skiern, mit dem Fahrrad oder mit der Rodel von einem Tal ins andere. Ich habe dann einfach die Touren gesammelt. Ich mache das dann für mich einfach und ich hatte dann so ungefähr 80 Touren zusammen und bin dann zu einem Verlag gegangen und habe mir gesagt, ob wir da was machen können und hat diese Liste gehabt. Die Eckpunkte waren drinnen, wo Start, wo Ziel, welche Uhr, wie lange, wie viele Höhenmeter, was gibt es dazwischen und so weiter. Es ist dann nichts draus geworden, weil erstens einmal waren die Touren viel zu anspruchsvoll, weil und wenn man denkt, von einem Tal zu einem anderen, also wenn ich von Brixen nach Sarental will, dann muss ich mal 1500 Höhenmeter machen und da gibt es nicht so einen großen Markt dafür, für solche Bücher. Und das Zweite, wir haben auch die
hätten Sie es gekauft?
Die Fotosgefühl.
Ich kann mir schon vorstellen,
dass Sie es gekauft haben. Und dann haben wir auch die Fotos gefehlt, aber das gibt es jetzt. Also dieses Buch erscheint jetzt, glaube ich, am Anfang des Sommers.
Aber Sie haben es geschrieben?
Nein, das habe nicht ich geschrieben. Ich habe das ein bisschen mitgearbeitet, sagen wir so, ein bisschen noch geschaut. Also das Buch wird dann vom Ressort Mobilität rausgegeben, also Zusammenarbeit mit Artesia. Ja, da gibt es 30 Wanderungen. Wanderungen mit Öffis heißt das. Und das ist ja auch das, was ich gemacht habe, klarerweise, weil Überschreitung heißt immer, ich komme ganz irgendwo anders raus, wo ich zurückkomme. Da habe ich nicht das Auto. Also das mache ich am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Was vielleicht noch interessant ist, sind Ihre Reisen. Konrad Stockner, Sie sind einmal mit einem Hausboot irgendwo unterwegs gewesen. Sie waren aber nicht so begeistert. In Frankreich, glaube ich, war das.
In Frankreich, genau, über den Kanal du Midi. Die Landschaft ist nicht so spektakulär. Und dann muss ich sagen, das ist ja in Südfrankreich, Kanal du Midi. Nein, wenn wir mit dem Schiff einen Stopp gemacht haben auf dem Kanal, dann sind wir auch in einem Dorf vielleicht mal, haben wir einen Abstecher in einem Dorf genommen, weil wir haben ja auch auf dem Schiff übernachtet. Und so. Und natürlich sind wir manchmal auch in ein Dorf gegangen oder in eine kleine Stadt und so weiter entlang von dem Kanal. Und da muss ich sagen, dass die jetzt nicht total ausgestorben sind, aber schon sehr entvölkert waren. Das war schon ein bisschen nicht so toll anzusehen. Nicht? Und manchmal hat man auch gar kein Geschäft mehr gefunden in kleineren Orten, wo man vielleicht wollten wir was kaufen, aber es war eigentlich, die sind schon sehr verlassen mittlerweile und heruntergekommen entsprechend dann auch. Nicht?
Eine Reise haben Sie gemacht, die Ihnen sehr gut gefallen hat, Venezuela.
Ja, ich war ja ein ganzes Monat in Venezuela unterwegs und da waren wir natürlich dann sehr verschieden. Es war richtig Aktivurlaub. Wir waren in den Anden, in den venezolanischen Anden auch unterwegs und dann auch noch beim Salto Angel, das ist ja der höchste Wasserfall der Welt. Und das war schon sehr abenteuerlich, weil wir den kann man, das ist ein Naturschutzgebiet drinnen, der Wasserfall, und den kann man nur erreichen über mit Booten, mit Hilfe von Booten über Flüsse. Und wir waren in einer Zeit unterwegs, wo es die Tage vorher und auch noch, sobald wir gestartet haben, sehr, sehr stark geregnet hat. Also diese Flüsse sind zu reißenden Strömen geworden. Wir mussten ja gegen den Strom bergaufwärts Richtung zu dem Salto Angel fahren. Das war schon sehr abenteuerlich, weil da sind einige Boote auch gekentert und die Passagiere sind im Wasser gelandet. Die Strukturen, wo wir da übernachtet haben, waren sehr, sehr rudimentär. Also da waren so Flugdächer mit Bambus gemacht und wir haben in Hängematten geschlafen. Wir waren auch natürlich froh, dass wir alles heil überstanden haben.
Haben Sie auch so eine Reise gemacht?
Ich bin nie außerhalb Europa gekommen.
Also wir haben schon gehört, dass Sie 3000 Höhenmeter machen, 12 Stunden am Tag gehen können.
Schwierige Touren kann ich eigentlich nicht sagen.
Schöne Touren, haben Sie ein schönes Bild vor Augen?
Na, was ich eben seit ewig lange mache und das eben schon seit 30 Jahren, zweimal im Jahr mit dem Fahrrad irgendwo in Italien. Für 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage, so einfach immer von Ort zu Ort.
Sie sind gute Freunde, Heinz Delago, Konrad Stockner. Was schätzen Sie besonders an Heinz Delago?
Bei Heinz Delago gefällt mir einfach kurz die Aktivität. Also er ist ganz ein aktiver Mensch. Und ich bin oft einmal ein bisschen fauler, also ein bisschen gemütlicher einfach. Ich muss oft einmal ein bisschen, bei mir muss man oft einmal ein bisschen ziehen. Nicht? Und der Heinz hingegen sprudelt nur so von Aktivitätsdrang. Und da sind wir vielleicht ein bisschen Unterschied. Und vielleicht ergänzen wir uns auch doch sehr gut.
Und umgekehrt?
Ja, was
schätzen Sie an Konrad?
Nicht Lucklast. Bei solchen Sachen, also nicht dann gar nicht, ja, das geht schon gut oder so. Nein, das muss man wirklich, da darf man nicht Lucklasten, da muss man drum bleiben. Nicht mit vielen Leuten sich mit Sachen einfach abfinden. Also wenn man ja zum Beispiel Klimakrise, kommt mir vor, haben sich viele Leute einfach damit abgefunden. Das ist ja so. Nicht? Es gibt zwar die Klimakrise, aber man kann etwas machen und man muss auch etwas machen. Und das vermisse ich bei vielen Leuten und bei Konrad sicher nicht.
Danke Ihnen beiden, Heinz Delago und Konrad Stockner, dass Sie bei mir im Radio-Wohnzimmer waren. An der Technik saß Thomas Rieder. Sigrid Flenger verabschiedet sich für Reisetirol. Das Radio-Wohnzimmer mit den Landesbeamten ist natürlich nachzuhören unter www.reisetirol.rai.it. Schön, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.
Danke.